Ein wunderbarer Übergang, weil um das geht es heute Vormittag, weil es geht um die 7-Cent-Schreiben in der Offenbarung. Und ich bin deswegen auf diesen Predigtest gekommen, weil ich ja jeden Freitag einen bestimmten Hauskreis habe, und zwar für ehemalige Zeugen Jehovas und für aktive Zeugen Jehovas. Und das ist jeden Freitag über Zoom, der Hauskreis, und da haben wir, da studieren wir die Offenbarung zurzeit. Und ich habe da den Ganzen sehr viel Segen bekommen, und es hat mich sehr erfüllt, und da haben wir gedacht, das muss ich auch weitergeben. Ja, ich möchte zuerst noch was vorausschicken, und zwar, vor einem Jahr war ich auch hier, und kurz darauf bin ich ziemlich krank geworden, und es ist sehr viel von euch für mich gebetet worden, und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und dass es gewirkt hat, könnt ihr daran sehen, dass ich jetzt hier bin und zu euch sprechen kann. Ja, also diese 7-Cent-Schreiben, das war ja so, dass der Apostel Johannes, der war verbannt worden auf die Insel Patmos. Die Römer wollten ihn nicht hinrichten, weil er schon so alt war. Da haben sie ein bisschen Respekt vor dem Alter gehabt. Also haben sie ihn auf der Insel verbannt, dass er da keinen Schaden mehr anrichten kann mit seiner Botschaft in ihren Augen. Ja, und auf dieser Insel hat dann der Apostel den Herrn Jesus begegnen dürfen in seiner Herrlichkeit. Er ist ihm allerhand, oder ganz viel ist ihm da geoffenbart worden, was auch noch in ferner Zukunft sein wird. Unter anderem sind auch ist ihm aufgetragen worden, 7 Briefe zu schreiben an die Gemeinden in Kleinasien. Und dieses Gebiet war genau gegenüber auf dem Festland, wo die Insel Patmos war. Ja, aus diesen 7 Briefen, die eigentlich relativ kurz sind vom Text her, kann man aber unwahrscheinlich viel lernen. Und zwar aus dem Grund, weil das nicht nur eigentlich an die 7 Gemeinden geschrieben worden ist, sondern eigentlich für alle Gemeinden. Aus der Zahl 7 kann man ja sehen, dass es die Zahl der Vollkommenheit ist. Und und was wir daraus lernen können, möchte ich heute ein bisschen weitergeben. Ja, warum sind die Schreiben, die in der Offenbarung am Anfang sind, in Kapitel 2 und 3, für uns so wichtig? Die Probleme mit denen die Gemeinden konfrontiert waren, sind eigentlich immer die gleichen geblieben. Geschichte wiederholt sich eben. Und da können wir dann auch für unsere Gemeinde auch allerhand daraus lernen. Also bei allen 7 Briefen gibt es immer ein gemeinsames Muster. Also ein paar Dinge sind immer gleich. Also etliche Sachen sind verschieden, aber ein paar Sachen sind immer gleich. Und zwar beginnt es schon beim Beginn. Da heißt es immer, dem Engel der Gemeinde so und so schreibe. Und warum ist das so wichtig? Weil diese Botschaften, die die Gemeinden bekommen haben, die waren wirklich nicht lange und die waren nicht so viel. Hätte man auch mündlich weitergeben können. Aber diese Dinge, die da weitergegeben wurden, sind ja für alle Gemeinden, für alle Zeiten wichtig. Und deswegen sollten sie aufgeschrieben werden. Jetzt kann man darüber spekulieren, wer eigentlich mit diesen Engeln der Gemeinde oder angesprochen worden ist, gemeint sein könnten. Und ich denke, da gibt es eine ganz einfache Erklärung, weil Engel heißt ja übersetzt Bote. Und nachdem der Johannes nicht die Insel verlassen konnte, sind eben Boten von diesen Gemeinden zu ihm gekommen, damit sie einfach von ihm Rat bekommen. Nach diesem Auftrag, wo der Johannes bekommen hat, zu schreiben, gibt es immer so eine Selbstvorstellung vom Herrn. das sagt er. Und dann folgt immer so ein Aspekt, wie sich der Herr dem Johannes im Kapitel vorher geoffenbart hat. Und es hat immer einen ganz speziellen Bezug zu der jeweiligen Gemeinde. Zum Beispiel bei der Gemeinde in Pergamon stellt er sich als der mit dem zweischneidigen Schwert vor. Und zwar aus dem Grund, weil die Kommune Pergamon ein Schwert in ihrem Wappen hatte. Weil sie das Zentrum der römischen Gerichtsbarkeit war in der Gegend. Also der Aspekt der Selbstvorstellung hat immer etwas mit der speziellen Situation der jeweiligen Gemeinde zu tun. Und es hat auch einen Grund. Und der wird deutlich durch die nächste Aussage, die dann immer auch wieder bei jedem Schreiben kommt. Ich kenne deine Werke. Und einmal sinngemäß das Gleiche. Ich weiß, was du tust. Dann kommt nämlich der Teil, an dem die Gemeinden sehen können, dass der Herr wirklich genau weiß, was in den jeweiligen Gemeinden vorgeht, in dem Lob und Tadel geübt wird. Und da gibt es da manchmal auch einen Aufruf zur Buße oder eine Beschreibung der Konsequenzen, wenn dieser nicht befolgt wird, aber auch eine Verheißung für die Zukunft, wenn sie erfolgt. Und so am Ende eines jeden Schreibens kommt dann eine Formulierung, die so wichtig ist, dass sie 7-mal wiederholt wird. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und es gibt noch was, was jeder Gemeinde gesagt wird. Die Formulierung, die immer vorkommt, wer überwindet. Und dann kommt jeweils eine wunderbare Verheißung. Es sind also 3 Dinge, die jeder Gemeinde geschrieben werden. Erstens, ich kenne deine Werke. Und dann, wer überwindet, der bekommt dies und jenes. Und dann, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Da kann man erkennen, wie wichtig die sind. Deswegen wollen wir jetzt die näher betrachten. Zuerst, ich kenne deine Werke. Rein menschlich könnte man sagen, ist doch logisch. Gott weiß ja alles. Das glauben wir doch. Wirklich? Glauben wir das wirklich? Was hat denn dieser Glaube für Konsequenzen? Ein echter Glaube hat immer Konsequenzen. Wenn ich glaube, dass es regnet wird, nehme ich einen Schirm mit. Ganz einfach. Oder wenn ich glaube, dass Aspirin gegen Kopfweh hilft, dann reicht es nicht, wenn ich das fest glaube, dass Aspirin helfen würde. Ich muss es nehmen. Und jetzt lese ich mal eine Geschichte aus dem 20. Kapitel vom Johannesevangelium vor, so ab Vers 19. Als es nun an jenem ersten Wochentag Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Angst vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Thomas aber, einer von den 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Und da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Wahrscheinlich haben sie ihm auch erzählt, dass er ihnen auch seine Hände und seine Seite gezeigt hat. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und lege meinen Finger in das Nägelmal und lege meine Hand in seine Seite, so glaube ich es nicht. Der war ein ziemlicher Realist. Der hat nicht einmal dem geglaubt, was er mit seinen Augen gesehen hat. Er musste auch noch den Tastsinn dazu haben. Übrigens noch so eine Notiz am Rande, was jetzt nicht so dazugehört. Aber solltet ihr mal mit einem Zeugen Jehova diskutieren, dann kann es sein, dass er behauptet, Jesus wäre nicht an einem Kreuz gestorben, sondern an einem Pfahl. Und die Abbildungen, die in ihrer Literatur sind, zeigen dann Jesus mit beiden Händen übereinander und mit einem Nagel durch beiden Hände. Aber hier ist eindeutig von der Mehrzahl der Nägel die Rede. Ganz, ganz eindeutig. Und dann kann man sehen, dass Jesus wirklich an einem Kreuz gestorben ist. Ja, und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum dort und Thomas bei ihnen. Und da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Genau dieselben Worte, die der gute Thomas gebraucht hatte, werden von dem Herrn Jesus hier wiederholt. Mit anderen Worten sagt er dem Thomas: Hey, was du da vor einer Woche hier losgelassen hast, das habe ich gehört. Und dann kommt die Reaktion: Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Also er hat also verstanden, dass Jesus Gott ist, weil er alles weiß und alles hört. Und Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Also die Gemeinden in Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea haben Jesus nicht gesehen mit ihren Augen. Aber durch diese Briefe, die sie bekommen haben, ist es ihnen vor Augen geführt worden, dass Jesus immer mitten unter ihnen ist, so wie er es versprochen hat. Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Also mich macht dieser Gedanke schon betroffen, denn ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich mir dieser Tatsache viel zu oft zu wenig bewusst bin. Eigenartigerweise habe ich im persönlichen Bereich da in einem bestimmten Bereich weniger Probleme. Zum Beispiel mit dem Psalm 139. Da steht ja auch, dass Gott immer gegenwärtig ist, vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, er kennt sogar meine Gedanken. Und vielleicht kommt es daher, weil ich viel in Gedanken bete. Also ich bete nicht so viel laut und so, aber in meinen Gedanken. Und deswegen ist es für mich irgendwo also kein so großes Problem, dass ich das glaube. Ne? Aber im Alltag, wenn ich mir vergewissern muss oder mir vorstellen muss, dass Jesus da ist, da bin ich oft ein ziemlicher Versager. Und das ist ja eigentlich ein Prinzip, das die ganze Bibel durchzieht, dass der Glaube nur dann wirksam ist, wenn man ihn anwendet. Und das Paradebeispiel dafür ist für mich der wunderbare Fischzug von dem Petrus. Und die Geschichte war die haben die ganze Nacht hindurch, haben sie sich abgemüht und abgerackert und nichts gefangen. Und am Morgen waren sie total frustriert zurückgekommen. Und dann haben sie noch Wartungsarbeiten gemacht, weil die Netze mussten ja trotzdem gewaschen werden und geflickt werden. Und dann kommt Jesus und sagt zu ihm, zum Petrus: Fahr nochmal hinaus. Und man muss sich da mal in die Lage von Petrus und seine Männer versetzen. Sie waren ja nicht nur mental total leer, wenn man so einen Frust schiebt, sondern auch körperlich total müde. Denn sie hatten jetzt stundenlang schwere körperliche Arbeiten gemacht. Also Fischernetze haben ja ordentlich Gewicht. Und jetzt sollen sie bei Tageslicht nochmal auf den See hinausrudern, wo es doch am Tag ziemlich unwahrscheinlich ist, etwas zu fangen. Und wenn schon in der Nacht ganz nichts mehr möglich war. Und das bringt der Petrus nun zum Ausdruck. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet, ohne Erfolg. Und jetzt bei Tageslicht ist es sowieso sinnlos zu fischen. Also Jesus, du magst zwar ein großer Prediger sein, aber von Fischen hast du keine Ahnung. Das hat er natürlich nicht gesagt. Sondern wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Aber wenn du es sagst, dann tue ich es. Und das Ergebnis ist ja bekannt. Sie machten einen Fang, der so überwältigend war, dass sogar die Netze nicht ausgereicht haben. Aber der Petrus und seine Männer mussten zuvor einiges überwinden. Ihre Skepsis, ihren Frust und auch ihre Müdigkeit. Und diese Kraft, um zu überwinden, die kam aus dem Glauben an Jesus und an sein Wort. Er hat gesagt, wenn du es sagst. Was hat es nun für Auswirkungen, wenn wir uns wirklich so ganz, ganz bewusst sind, dass Jesus wirklich unter uns ist? Im Gottesdienst, in der Bibelstunde und im Hauskreis. Bestimmt wird es an der Atmosphäre spürbar. Und das Überwinden, zum Beispiel der Bettschwerkraft, würde wesentlich leichter fallen. Und auch andere kleine oder größere Widrigkeiten wären kein wirkliches Hindernis mehr. Und auch die Beziehung untereinander, die würde sich verändern. Es soll da mal ein Kloster gegeben haben, das von der Zahl der Mönche immer mehr geschrumpft ist, bis es nur noch eine ganz kleine Schar war. Ob die Geschichte wahr ist oder bloß gut erfunden, weiß ich nicht, aber von ihrer Moral her passt sie sehr gut. Ja, zu diesem Kloster kamen schon ab und zu ein paar Interessenten, die auch Mönche werden wollten, aber die gingen dann doch lieber woanders hin. Und da haben diese Brüder da einen jüdischen Rabbi um Rat gefragt, was sie nur tun könnten, damit ihr Kloster nicht ganz zugrunde geht. Und er hat geantwortet, was ihr tun könnt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, der Messias ist einer von euch. Messias ist der hebräische Name für Christus. Es begann natürlich ein großes Rätselraten, wer von ihnen der Christus sein könnte. Und weil es im Prinzip auch jeder von ihnen sein hätte können, haben sie alle untereinander so behandelt, dass der richtige Christus auf alle Fälle die ihm gebührende Ehrerbietung bekommen würde. Und die dadurch entstandene Stimmung, die war so anziehend, dass das Kloster wieder richtig voll wurde. Und die Urgemeinde in Jerusalem ist ja auch ganz schnell ganz voll geworden wegen der Auferstehungsbotschaft. Jesus lebt, haben sie verkündigt. Und es war bei denen auch sichtbar und spürbar, dass sie das wirklich geglaubt haben. Ja, von den 7 Gemeinden hier in der Offenbarung waren 5 auch zum Teil ganz schlimmen Verfolgungen ausgesetzt. Und da war es umso tröstlicher für die, dieses Wort vom Herrn. Ich kenne deine Werke und weiß, was du tust. Zumal dann auch noch die Erklärung der Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert waren, erwähnt werden. Die Geschwister in Smyrna zum Beispiel waren von den 5, also den heutigen Innungen, ausgeschlossen, weil sie den römischen Göttern, besonders dem Kaiser, nicht opfern wollten. Sie konnten also am Wirtschaftsleben kaum teilnehmen und verarmten deshalb. In Pergamon war die Götzenanbetung so krass, dass nicht nur den römischen und nicht nur den griechischen, sondern auch noch den ägyptischen Göttern geopfert wurde. Und der Thron des Satan, der in Pergamon stand, der steht jetzt übrigens in Berlin, im Pergamon-Museum. Und es ist nämlich der Pergamon-Altar und der war dem Göttervater Zeus geweiht. Und dieser Altar, der ist riesengroß und sieht aus wie ein Thron. Deswegen heißt da in diesem Sendschreiben, dass der Herr weiß, dass die Leute, die Geschwister in Pergamon, da sind, wo der Thron des Satans ist. Übrigens gab es in Pergamon auch die rote Halle, in der besagte ägyptische Götter verehrt wurden. Und darin war auch eine begehbare Statue, in die die Priester hineingehen konnten. Und es dann so ausgeschaut hat, als ob die Götter durch das Bild zu den Menschen redeten. Das hat mich irgendwie an Offenbarung 13 erinnert, wo der falsche Prophet für den Antichristen auch ein Bild machen wird, das er dann scheinbar zum Leben erweckt. Ja, die Christen in den 7 Gemeinden konnten also durch diese Briefe erkennen, dass Jesus auch bei ihnen immer gegenwärtig ist. Durch seinen Geist. Genauso wie bei der Geschichte in Jerusalem mit dem Thomas. Wie ist es bei uns? Genauso. Jesus verändert sich nicht. Er ist dasselbe, gestern, heute und für immer. Was können wir noch aus diesen 7 Briefen lernen? Jede Gemeinde war ein wenig anders, hatte andere Probleme, unterschiedliche Stärken und Schwächen. Vielleicht waren sie auch unterschiedlich strukturiert und hatten eine jeweils andere Entstehungsgeschichte. Aber alle gehörten sie dem Herrn und lagen ihm am Herzen. Auch die, die er tadeln musste. Und aus den Tadeln können wir heute auch sehen, welche Gefahren den Gemeinden in unserer Zeit drohen. In Ephesus zum Beispiel hat zwar das Gemeindeleben noch ganz reibungslos funktioniert, aber es ist in eine Routine, in reine Tradition abgedriftet. Es war nicht mehr die anfängliche Begeisterung da. Vielleicht auch wegen den Traditionen, die das echte geistliche Leben verdrängt hatten. Und die Geschwister in Smyrna brauchten keinen Tadel, aber die brauchten viel Trost und auch Ermutigung, weil sie Verfolgung erfahren haben und einige dabei ihr Leben verloren haben. Und dieser Gemeinde, bei dem Anrede, sagt der Erste und der Letzte, welcher tot war und lebendig geworden ist, durch seine Selbstvorstellung am Anfang, genauso wie ich auferstanden bin, so werden auch die wieder auferstehen, die im Glauben an mich gestorben sind. Ich, der Gott Israels, bin mitten unter euch, auch wenn es nicht so aussieht. Und die Geschwister in Pergamon waren in der Gefahr durch die sexuelle Unmoral der ganzen Götzenkulte in ihrer Stadt in einer falschen Art tolerant zu werden. Und obendrein hatten sie auch noch mit einer Irrlehre zu kämpfen, die sich eingeschlichen hatte. Die Geschwister in Thyatira hatten ein Problem mit einer Schwester, die sich einbildete, etwas Besonderes zu sein. Sie bezeichnete sich als Prophetin, die aber doch etliche Brüder vom Weg der Heiligung ab und in ihr Bett brachte. Der Herr hat da rügen müssen, dass ihr von der Gemeindeleitung nicht Einhalt geboten wurde. Und die Geschwister in Sardes schienen nach außen hin eine besonders lebendige Gemeinde zu sein. Da waren vielleicht die Gottesdienste immer eine Schau, tolle Musik, hochintellektuelle Predigen, aber kein echtes geistiges Leben, geistig tot. Nur noch Äußerlichkeiten und viel Weltliches. Aber es gab da auch noch eine Handvoll Leute in der Gemeinde, die da nicht mitmachten, denen die Gebote noch wichtig waren und die eine enge Beziehung zum Herrn hatten. Und da ganz anders die Gemeinde in Philadelphia. Die bekommt das dickste Lob vom Herrn. Und wofür? Weil sie klein war? Es heißt hier, du hast eine kleine Kraft. Sie werden aber dafür gelobt, dass sie den Namen Jesus nicht verleugnet haben und an seinem Wort festgehalten haben, trotz Verfolgung. Und dann noch die Gemeinde in Laodicea. Die kriegt auch ihr Fett weg. Die wird aber so richtig gerüffelt vom Herrn. Warum? Weil sie selbstgerecht waren, eingebildet. Wahrscheinlich haben sie auf andere Gemeinden herabgeblickt. Vielleicht haben sie sich als theologisch als die einzig Richtigen gesehen. Nein, so wollten sie das vielleicht nicht sagen, dass sie die einzig Richtigen waren. Aber alle anderen waren halt falsch. Vielleicht haben sie gemeint, die biblische Weisheit mit Löffeln gegessen zu haben. Und haben gar nicht gemerkt, dass sie Gabeln in der Hand haben. Und dann waren sie auch noch halbherzig in der Nachfolge. Und dennoch war Jesus mit seinem Geist mitten unter ihnen. Wie auch bei den Geschwistern in Sardes. Aber weil sie in einer Gefahr waren, musste er sie wachrütteln. Da musste er im übertragenen Sinn auch laut werden. Wenn man sieht, wie jemand unvorsichtig auf die Straße laufen will, sagt man ja auch nicht ganz leise, Vorsicht, ich würde an Ihrer Stelle nicht über bei Robert die Straße gehen. Aber das sind natürlich Ihre freie Entscheidung. Das wäre ganz komisch. Kommen wir zu der zweiten Aussage, die in jedem Sendschreiben vorkommt. Wer überwindet, dem wird gegeben. Und dann kommt immer eine Verheißung, die es in sich hat. wie zum Beispiel, den will ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, welches aus dem Himmel von meinem Gott herabkommt, und meinen Namen, den neuen. Oder ich will ihm von dem verborgenen Manna zu essen geben und einen weißen Stein und so weiter. Also immer eine ganz gewaltige Verheißung. Bei jedem Überwinden gibt es eine gewaltige Belohnung. Warum ist es so? Weil man Gott dadurch zeigt, du bist es mir wert, dass ich auf dies oder jenes verzichte. Oder du bist es mir wert, dies oder jenes Unangenehme in Kauf zu nehmen. Und da kommt dann zum Ausdruck, was im wichtigsten Gebot gefragt ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft. Und zum anderen kommt dann auch echter Glaube zum Ausdruck. Echter Glaube. Wie eben bei dem Petrus, als er das Wort des Herrn über seine Berufserfahrung gestellt hat. Und wenn man sich die Glaubenshelden, die im Hebräerbrief beschrieben werden, betrachtet, dann sieht man, wie viel sich die manchmal ihren Glauben kosten haben lassen. Von Mose heißt es da zum Beispiel, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er wollte lieber mit dem Volk Gottes Ungemach leiden, als zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben, da er die Schmach Christi für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er sah die Belohnung an. Und ein paar Verse später wird von diesem Mose gesagt, er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. So wie es auch wir machen sollen, wenn wir zusammenkommen. Denn wir wissen ja, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, ist er mitten unter ihnen. Und die dritte Aussage, die in jedem der Briefe vorkommt, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Diese Formulierung mit dem Ohr kommt nicht nur hier in den Sendschreiben vor, Jesus gebraucht sie sehr oft in den Evangelien. Und es ist ja offensichtlich, dass Jesus nicht das normale Gehör, das jeder Mensch hat, gemeint hat. Denn hier ist immer in der Einzahl gesprochen. Also nicht wer Ohren hat, sondern wer ein Ohr hat zum Hören. Es gibt Menschen, bei denen das Gehör tadellos funktioniert, die aber trotzdem nichts verstehen. Aber es gibt auch ein geistliches Nichtverstehen. Im Matthäus-Evangelium beschreibt Jesus das Volk der damaligen Juden mit diesen Worten. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer. Und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Und damit nun in der Gemeinde nicht das Gleiche passiert, kommt das. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Immer wieder. Aber es ist auch wichtig zu merken, Jesus sagt nicht, wer ein Ohr und so weiter, der höre, was ich euch sage, sondern was der Geist den Gemeinden sagt. Also bei jedem der sieben Schreiben wird von den Gemeinden gesprochen, in der Mehrzahl. Es betrifft also alle Gemeinden zu allen Zeiten. Alle Gemeinden sollen also hinhören, was der Heilige Geist sagt, den unser Herr vom Vater zu uns gesandt hat. Auf keinen Fall sollen die Gemeinden hinhören, was der jeweilige Zeitgeist sagt. Denn es ist eben nicht der Heilige Geist. Und wie spricht nun der Heilige Geist zu den Gemeinden? Jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Und wenn wir uns fragen, wie soll es mit unseren Gemeinden weitergehen nach Corona und nach diesem schlimmen Krieg und was sonst noch auf uns zukommen könnte, dann hören wir halt hin, was der Geist durch den Apostel Petrus gesagt hat. Aber eine noch festere Grundlage haben wir im prophetischen Wort. Der tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Ja, früher wurde die Bibel immer laut gelesen, auch wenn man nur alleine war. Aber auch wenn man sie leise liest, das Entscheidende dabei ist, dass man mit dem Herzen verstehen möchte, dass man es möchte, was der Text da sagt, dass man Gott sein inneres Ohr wirklich leiht. Also fassen wir zusammen, was wir aus diesen 7 Schreiben vor allem lernen können. Lesen wir aufmerksam mit einem hörenden Herzen die Bibel. Lassen wir uns unseren Glauben ruhig auch mal etwas kosten, denn überwinden bringt viel Segen. Und vor allem vergessen wir nie, der Herr ist nahe, der ist unter uns, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und er hört auch jedes Wort, was wir sagen. Jetzt habe ich noch ein letztes Wort an die Menschen, die das Gefühl haben, sie hätten sich in ihrem Leben sehr weit von Christus entfernt. Auch wenn man sich 10.000 Schritte von Christus entfernt hat, zurück ist es immer nur einer. Amen.